Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.
Zur neuen Ausgabe begrüßen Sie Martin Becker
und Tabea Sörgel. Martin, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal erlebt?
Oh, das ist tatsächlich überhaupt gar nicht so lange her. Ich habe nämlich einen kleinen Sohn und da gibt's das fast jeden Tag. Lass mich überlegen, es gibt wirklich zahlreiche schöne Dinge. Ah ja, das letzte erste Mal war, dass er lachend in der Badewanne saß und gebadet hat und sich dann auch ziemlich gewehrt hat, als ich ihn dann rausnehmen wollte, weil er so gerne badet. Allerdings muss man dazu sagen, er hat die ganze Zeit ohne Wasser gebadet.
Und wie war es, als er das erste Mal Papa gesagt hat?
Du bist ein fiese Möpp, wie man hier in Köln sagen würde, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Du weißt nämlich genau, dass er sich weigert, das zu sagen. Wenn ich sage, sag mal Papa, dann kommt von ihm immer nur nee, 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 nee. Das ist also das erste Mal. Anstatt Papa bin ich nein.
Schlaues Kind. Egal. Heute sprechen wir über zwei Bücher, in denen es um erste Momente geht. Einerseits um den Zauber des ersten Erlebens und andererseits um die erste Linienflugkapitänin der Welt.
Genau, Ewald Ahrens erzählt in seinem neuen Roman Der große Sommer von Frieda, der sich in den großen Ferien auf seine Nachprüfungen vorbereiten muss, ob er will oder nicht. Statt Urlaub zu machen, wird er zum Lernen zu seinem Großvater geschickt, aber immerhin darf er regelmäßig ins Freibad, wo er seine erste große Liebe und andere lebensprägende Momente erlebt. Kurz diesen einen Sommer, wie es ihn wahrscheinlich nur einmal im Leben gibt.
Und Christine Drees erzählt eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Mitte der 1970er will Rita Mayburg, eine junge Deutsche mit Pilotenlizenz, Flugzeuge fliegen. Da die Lufthansa aber ihre Bewerbung ablehnt, weil sie eine Frau ist, zieht sie vor Gericht, um sich ihren Traum zu erkämpfen. Das Ganze mit Hilfe einer jungen Anwältin, die sich ihrerseits gegen sexistische Kollegen und andere fiese Männer durchsetzen muss.
Um fiese Männer soll es jetzt zuerst allerdings überhaupt nicht gehen, sondern um einen wirklich ausgesprochen netten Mann. Ich habe mich mit Ewald Ahrens über seinen neuen Roman »Der große Sommer« unterhalten. Ich freue mich, dass ich mich jetzt mit Ewald Ahrens über einen wirklich, wirklich großen Sommer unterhalten darf. Herr Ahrens, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo.
Hallo. Freut mich, dass wir hier zusammenkommen können. Der Dumont-Podcast, den mag ich sehr gerne und ist mir eine Ehre, dass ich dabei sein darf diesmal.
Auch das freut uns aber jetzt auch sehr. Dankeschön. Wenn das so ist, dann erlaube ich mir natürlich gleich zu Beginn auch eine extrem persönliche Frage. Noch bevor wir überhaupt über das Buch sprechen. Herr Ahrens, Hand aufs Herz, freuen Sie sich jedes Mal auf die Schulferien?
Ja und nein. Also ja, weil die Schulferien dann doch die sind, in denen ich am meisten schreiben kann, jetzt als Autor. Und weil ich natürlich auch Zeit habe. Aber es ist auch so, dass die Schulferien meine Hauptarbeitszeit sind als Literat, also Wochenenden und Schulferien. Und deswegen freue ich mich da zwar total drauf, aber auf der anderen Seite weiß ich auch, da wartet eine Menge Arbeit immer.
Das heißt, es ist dann im Grunde die zweite Arbeit, die dann in den Ferien immer wartet, gewissermaßen. Oder die eigentliche oder na, einfach die zweite. Das ist, glaube ich, gut. Ne? Das kann man wahrscheinlich gar nicht so hierarchisieren.
Nee, kann man tatsächlich nicht. Also es ist so, dass das sind beides, ja. Früher dachte ich dann immer, ich würde auf jeden Fall gerne total freier Schriftsteller sein. Heute denke ich mir, es ist ein Glück, dass ich beides machen kann, denn ich unterrichte sehr gerne. Ich meine, ich hasse diese Bürokratie, aber das ist wahrscheinlich bei allen so. Aber für mich ist es immer noch eine tolle Sache, mit so vielen Leuten zusammenzukommen. Und ich unterrichte ja viel in der Oberstufe und da ist es faszinierend, Menschen im Werden zuzusehen. Und manchmal sehe ich mich natürlich auch gespiegelt. Das wiederum bringt uns zurück zu dem Roman.
Ganz genau, weil dort erleben wir ja den aufreibenden Sommer eines jugendlichen Protagonisten im Zeitalter der Telefonzellen, muss man sagen. Und wir erfahren, er muss in die Nachprüfung und erlebt Ferien gewissermaßen mit ganz vielen Hochs und auch manchen ziemlich tiefen Tiefs. Vor allem aber erlebt er, man kann es, glaube ich, so sagen, die erste große Liebe. Haben Sie ihn eigentlich beim Niederschreiben des Romans manchmal um seine Erfahrungsdichte beneidet, die er als Jugendlicher hatte? Oder gab es da eventuell sogar Spiegelungen oder einen Rückgriff auf eigene Erfahrungen?
Also ich denke, dass in diesem Buch vor allem, da fließen zwei, drei Sommer zusammen, die ich erlebt habe, würde ich so sagen. Es ist natürlich so, dieser Sommer ist die Essenz meiner Jugendsommer, könnte ich sagen. Aber es sind eine Reihe von Erlebnissen drin, die durchaus echt sind und erlebt sind. Also es war tatsächlich so, dass ich ein grottenschlechter Schüler war. Und tatsächlich, als ich dann wieder durchgefallen war, also das zweite Mal in Folge eigentlich, dass ich dann zu meinem Großvater musste und dort lernen musste. Und das ist vielleicht das ist der Kern dieser Sache. Und tatsächlich ist diese Figur des Großvaters auch ein ganzes Stück nach meinem tatsächlichen Stiefgroßvater modelliert, der ein ähnlich harter Mann war, der schon viel Stoff hergegeben hat. Also es ist vieles von dem Setting, vieles von den Personen fließt da mit rein, wo persönliches Erleben dabei war. Aber, und deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn man das mit einem Abstand von über 30 Jahren schreibt, mit mehr als 30 Jahren, fast 40 Jahren, dass man sagen könnte, da ist dann ein Filter dazwischen, da ist die Distanz groß genug, dass dieser Junge, der diese Sachen erlebt, dass man längst nicht mehr das selber ist. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was es in der Literatur gibt, wenn man den Autor ständig durchscheinen fühlt. Es gibt da persönliches Erleben, aber das ist durch viele Filter gegangen.
Es geht um einen Sommer in Ihrem Roman und im Hintergrund gibt es ganz viel Saudade, wie man in Brasilien sagen würde.
Ja, natürlich, das ist ja Bossa Nova. Der Roman sollte mal Bossa Nova Sommer heißen. Das ist dann natürlich durch den strengen Filter der Lektorin und der Verlegerin ist das natürlich nichts geworden. Auch zum Glück, weil es eigentlich natürlich nicht das ist und weil Bossa Nova auch in den Hintergrund getreten ist. Aber es ist schon so. Es ist viel, natürlich viel Atmosphäre. Ich glaube, davon lebt aber ja auch die Erinnerung an die eigenen großen Sommer, die man hatte, die lebt doch auch davon, von all diesen Düften, von den Dingen, die man das erste Mal wahrgenommen hat, dass man vielleicht wirklich noch diesen Chlorgeschmack in der Nase hat, wenn du da ins Wasser geknallt bist und einen Haufen Wasser geschluckt hast, und dann kommst du hoch und denkst dir so, wow. Und das hat man ja doch immer noch da. Ja? Ich glaube, dass das wohl einen großen Teil ausmacht, einen großen Teil der Atmosphäre im Roman dann ausmacht.
Es gibt ja immer so diese, glaube ich zumindest, die allererste Bewegung, dass man weiß, dieses Buch möchte ich gerne schreiben. Was war denn da bei Ihnen der Anlass? War es der Sommer des Lebens? War es das größte Verliebtsein der Welt oder war es doch die brasilianische Musik?
Ich glaube, es war das. Ich habe, als ich 15, 16 war, habe ich Astro Gilberto entdeckt, Girl from Ipanema. Das war so eine erste Musikerfahrung, die mir klar gemacht hat, okay, anders als meine Freunde bin ich nicht so der Heavy-Metal-Typ. Also ich bin nicht, AC/DC war klasse und Straßenjungs waren auch toll. Aber ich habe festgestellt, die Musik, die mich wirklich im Herzen angerührt hat, das war dann plötzlich dieses Girl from Ipanema. Ich wusste ja damals noch nicht, dass das in jedem Fahrstuhl gespielt wird. Ich dachte damals, ich hätte das so für mich alleine entdeckt, ja. Aber das ist die Musik, die tatsächlich so ein bisschen den Background zu diesem Sommer spielt. Und immer wenn ich dann heute Bossa Nova höre oder an Musik in dieser Richtung, dann erinnert mich das tatsächlich ein bisschen an die Jugendträume, die man da hatte, an diese großen Träume von Größe, von Genie, von, ja, und eben auch von Unsterblichkeit. Und das zusammengenommen war vielleicht ein kleiner Anstoß, aber auch dieser Gedanke daran, dass je älter man wird, es immer weniger erste Male gibt. Also vielleicht bleibt am Schluss nur noch, dass man das erste Mal stirbt, ja. Aber da hat man dann nicht mehr so viel davon. Aber diese ersten Male, dieser Zauber, den man hat mit dieser ersten gestohlenen Zigarette vielleicht, das erste Mal betrunken, das erste Mal eben so verliebt, dass man so rumgeworfen wird, emotional, das alles lohnt, glaube ich, das Aufschreiben, obwohl das alle hatten, ja, aber diese daraus ja eine Essenz zu machen, das war etwas, was ich mal probieren wollte.
Was mir aufgefallen ist, es gibt ja eine große Herausforderung erzählerisch in solchen Romanen und das ist, finde ich, immer die Jugendperspektive. Das kann, glaube ich, und das geht oft auch sehr daneben. Es ist fast wie so ein Balanceakt auf dem 5-Meter-Brett über dem Schwimmbecken und man weiß nicht, ob man gerade aufkommt, wie es bei Ihnen im Roman ja auch der Fall ist, damit es nicht peinlich wird und irgendwie stimmt? War es für Sie ein weiter Weg, irgendwie diese Sprache zu finden, diesen Ton zu finden? Oder war möglicherweise auch ein Aspekt, dass wir ja auch aus der Erwachsenenperspektive ein bisschen rückblickend immer wieder die Einordnung haben? Wie sind Sie dem auf die Spur gekommen, um wirklich aus dieser Jugendperspektive, was sehr eindrucksvoll passiert, erzählen zu können?
Also ich kann vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, Annette Weber hat dann, die Lektorin hat dann eben gesagt, du erzählst ja, und das merkt man immer wieder auch aus der Sicht eines erwachsenen Mannes mit dem Blick auf seine Jugend. Jetzt habe ich, natürlich auch dadurch, dass ich Lehrer bin, dadurch, dass ich Kinder habe, aber auch dadurch, dass ich der Älteste von eben 6 Geschwistern bin, der Jüngste ist 16 Jahre jünger als ich, das heißt, ich bin relativ lange an der jeweiligen Jugendsprache dran geblieben. Das ist die eine Sache vielleicht, aber damit ist es ja nicht getan, sondern sag mal, wenn ich sehr hochgreife, würde ich sagen, wenn man Wolfgang Herrndorf anschaut, Chick, ja, der lässt seine Jungs eine Sprache sprechen, die es nicht gibt. Es gibt diese Jugendsprache als Jugendsprache gar nicht. Er hat da etwas gemacht, was universal ist. Und das bedeutet, dass die Jugend ihre eigene Sprache hat. Und er hat ihnen eine Sprache gegeben und ist so ganz auf unglaublich geschickte Weise dem ausgewichen, dass er sagt, das hört sich nicht authentisch an. Das ist nicht echt. Bei mir habe ich gedacht, ja, das eine oder andere klang mir einfach noch im Ohr. Das hat man. Witzigerweise nimmt man die Begriffe, die man selber in der Jugendsprache hatte, also cool, geil und so weiter Sachen, die nimmt man mit. In 30 Jahren werden meine jetzigen Schüler immer noch sagen, safe. Ja, da bin ich ziemlich sicher. Und insofern nimmt man das ein bisschen mit und es ist generationengebunden. Aber ich habe auch ein bisschen versucht, etwas zu finden, was die innerhalb dieser Clique als eigene Sprache haben. Und die Jugendperspektive ist wirklich schwierig. Das ist ein Ding, bei dem man leicht scheitern kann. Aber ich glaube, dass die Gefühle im Innersten, die findet man ja dann doch, wenn man das so wie Erich Kästner sagt, ja, dass man ein bisschen Kind bleibt, dass man nicht vergisst, wie das war, dann findet man auch den Zugang zu dieser Perspektive wieder. Natürlich als erwachsener Mann, aber das schadet nichts. Das, glaube ich, auch ein Filter, durch den es gehen muss.
Wir haben jetzt schon so ein bisschen angedeutet, es gibt die brasilianische Musik, es gibt natürlich Freibad-Einbrüche, es gibt den ersten Kuss, es gibt Alkohol, es gibt Zigaretten, es gibt eine Nachprüfung. Das klingt jetzt alles natürlich auch so nach Leichtigkeit. Und dann kommen Sätze in diesem Buch wie, vielleicht war Verliebtheit ein wenig so wie der Tod. Danach war nichts mehr, wie es vorher gewesen war. Ihr Buch ist einerseits sehr komisch auf eine Art, sehr schwärmerisch sowieso, aber dann eben auch sehr melancholisch und tragisch, denn der Tod ist allgegenwärtig. Unser Protagonist erlebt das Sterben sogar ganz direkt, ohne da zu viel verraten zu wollen. Er erlebt tatsächlich den Tod eines Menschen. War Ihnen diese Ausgewogenheit wichtig, dass es wirklich am Ende ein bittersüßer, tragikomischer Roman wird? Es wird ja auch viel teils düstere Familiengeschichte miterzählt.
Ja, manches davon ist ja auch tatsächlich Familiengeschichte. Ich habe eine sehr, sehr große Familie mit einer sehr zerrissenen Geschichte auch zum Teil. Aber was vielleicht meine Perspektive etwas geändert hat. Ich war, als ich dann 18, 19 war, jahrelang ziemlich schwer krank und musste einige Male operiert werden, lag dann auf der Intensivstation lange Zeit. Und diese Nähe zum Tod und so ist wahrscheinlich etwas, was ein bisschen den Blick auf die Jugend nochmal verändert. Ich weiß es nicht, es ist wirklich ein bisschen schwierig zu sagen, weil es eben all diese Geschichten gibt. Einer meiner Brüder ist schon, das war der Bruder, der direkt nach mir kam, der ist so mit 28 ist der an Magenkrebs schon gestorben. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, in ihren Büchern kommen immer Friedhöfe vor. Und ich bin tatsächlich gerne auf Friedhöfen, weil es natürlich einmal so ist, dass man sich nirgends so lebendig fühlt wie da. Aber auf der anderen Seite auch weiß, das sind so die Finalen, da sind wir dann alle irgendwann. Und manchmal ist es gut, sich daran zu erinnern, im Zusammenhang mit dieser Süße des Lebens, die man in der Jugend besonders spürt. Ja. Ich kann es Ihnen eigentlich nicht sagen. Es war mir, ich wollte gar nicht unbedingt melancholisch werden. Es ist vielleicht dann auch wirklich so was wie, was sich im Schreiben so mit reinschleicht. Aber es ist tatsächlich so, es stimmt. Und ich bin eigentlich, ich würde sagen, eher ein heiterer Mensch. Ja? Aber diese Allgegenwart, ja, des Todes, ja, diese Geschichte, die sie im Roman finden, die ist auch nur zum Teil erfunden. Ja? Also da fließt eben vieles zusammen. Und wahrscheinlich ist es diese Begegnung damit, die den Roman ein bisschen melancholisch macht. Ich finde, das schadet eigentlich nicht, weil Coming-of-Age-Romane gibt es wirklich, da gehen 12 auf ein Dutzend. Da hofft man nur, dass man da einigermaßen oben an der Spitze mitspielen kann.
Übrigens, natürlich das Ganze, das muss man vielleicht noch dazu sagen, und das finde ich auch so bemerkenswert, es wird ja trotzdem niemals sentimental, weil das ist dann natürlich auch immer ein Moment, wo es einen so ein bisschen schaudert, wenn dann diese Erwachsenenperspektive so wahnsinnig sentimental auf dieses frühe Glück, und das passiert tatsächlich nie. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, und trotzdem muss ich jetzt eine ganz sentimentale Frage anschließen. Wenn man Der große Sommer gelesen hat, ist man wirklich voller Sehnsucht. Glauben Sie, dass man diesen großen Sommer wirklich nur als Jugendlicher erleben kann, oder hat man vielleicht später doch nochmal die Chance dazu?
Nein. Kann ich Sie gleich trösten? Ich finde, dass ich diese größte Leichtigkeit und diese größten Sommer, das kam fast 10 Jahre später dann mal. Das hätte ich gar nicht gedacht. Nee, da können Sie noch durchaus hoffen. Also da kann noch einiges passieren. Da geht wirklich noch was.
Das war Ewald Ahrens über sein Buch Der große Sommer, das gerade bei Dumont erschienen ist.
Und auf den großen Sommer folgt ein anderer großer Traum, der Traum vom Fliegen.
Genau, mit Christine Drees habe ich über ihren Roman Freiflug gesprochen. Darin erzählt sie von der Pilotin Rita Mayburg, die wirklich gelebt hat. Als erstes wollte ich von Christine Drees wissen, wie sie überhaupt auf diese Rita Mayburg gestoßen ist.
Das war eigentlich ein purer Zufall. Ich hatte in einem Zeitungsartikel gelesen, dass nur auf 3% der Straßenschilder in Deutschland Frauen gedacht wird. Ich fand es unmöglich, weil es bedeutet ja auch so ein bisschen fehlende Würdigung von Leistung von Frauen. Und da hat es mich mal interessiert, wie es bei uns in Köln aussieht. Die Stadt Köln hat zum Glück auf ihrer Seite eine Übersicht über alle Straßennamen, die es gibt. Die bin ich dann mal, was Autoren so machen, ne, in einer freien Minute durchgegangen und stieß da auf die Rita-Mayburg-Straße. Und ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht von Rita Mayburg gehört, wusste überhaupt nicht, wer das ist. Habe dann mal so ein bisschen recherchiert und herausgefunden, was die Frau gemacht hat, dass sie eben Mitte der 70er Jahre die Lufthansa und die Bundesrepublik Deutschland verklagt hat, um in ihr Recht zu kämpfen, als Pilotin arbeiten zu dürfen. Und ich fand es so ganz erstaunlich, dass diese Frau vollkommen in Vergessenheit geraten war. Ich hatte mich dann auch im Freundeskreis mal so ein bisschen umgehört. Niemand hatte jemals von dieser Frau gehört. Und das fand ich sehr schade, dass so eine Kämpferin für die Rechte der Frauen ja so in Vergessenheit geraten ist. Da hatte ich mich dann entschlossen, darüber was zu schreiben.
War Ihnen gleich klar, dass Sie in Ihrem Buch dann nicht nur von der Pilotin Rita Mayburg erzählen wollen, sondern auch von der fiktiven Anwältin Katharina Berner, die mit ihr vor Gericht gegen Lufthansa kämpft?
Ja, ein historischer Roman ist ja immer so ein bisschen eine Mischung zwischen Realität und Fiktion. Und tatsächlich, je mehr ich mich mit Rita Mayburg beschäftigt hatte, desto klarer wurde mir auch, wie wenig es über sie gibt. Ich konnte keinen Kontakt zu Angehörigen herstellen. Die Prozessakten wurden nicht aufbewahrt. Rita Mayburg ist ja sehr jung verstorben. Insofern gab es unheimlich wenig über sie. Hinzu kam, dass ich ja auch keine Biografie schreiben wollte, sondern einen Roman, ein Bild dieser Zeit, und hatte mich dann entschlossen, ihre Anwältin, die rein fiktiv ist, Katharina Berner, zu entwickeln, die sich eben auch durchgesetzt hat in einer reinen Männerwelt. Denn damals als Juristin, die Katharina Berner hat in den 60er Jahren studiert, war an der Uni in Köln die einzige Frau, wurde von ihren Professoren aufgefordert, den Hörsaal zu verlassen, um Männern nicht den Platz wegzunehmen. Also es war auch so eine Männerdomäne, in der sich die Katharina Berner durchgesetzt hat. Und das fand ich ganz schön, anhand dieser Geschichten von diesen beiden Frauen, einmal der realen und einmal der fiktiven, die Zeit von damals zu beschreiben, wie sie für Frauen damals war.
Man kann ja auch so einen Generationenbruch feststellen. Also innerhalb der Familie von Katharina Berner, sie hat viel ältere Geschwister, die leben ganz anders als sie, und sie wiederum lebt auch ganz anders als Rita Mayburg.
Genau, das spiegelt auch so ein bisschen die Gesellschaft damals wieder. Tatsächlich war in den 70er Jahren die Gesellschaft quasi gespalten. Wir haben ja heute die 70er Jahre so ein bisschen im Kopf als die Zeit Love, Peace, Freiheit, Kiffen, alles wunderbar und locker. De facto war das ja gar nicht so. Das war vielleicht in Städten wie in Berlin oder Köln so, aber sobald man ein bisschen aus diesen großen Städten rausging, war das ganz anders. Der Zweite Weltkrieg, die Nazizeit wirkte wirkte noch stark nach. Die Gesetze, die nach dem Krieg gemacht wurden, wirkten immer noch nach, herrschten auch vor. Das Familienrecht zum Beispiel wurde erst in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre reformiert. Bis dahin wurde man schuldig geschieden. Das bedeutete, wenn man sich als Frau neu verliebte, bekam man eben die Schuld am Scheitern der Ehe, verlor das Sorgerecht für die Kinder, verlor jegliche Unterhaltsansprüche, all diese Sachen. Und per Gesetz war die Frau dazu verpflichtet, sich um den Haushalt zu kümmern in einer Ehe, während der Mann per Gesetz dazu verpflichtet war, für das Einkommen zu sorgen. Und insofern war diese Gesellschaft sowieso schon so ein bisschen getrennt in die Frauen, die eben ihrer gesetzlichen Pflicht als Hausfrau und Ehefrau nachkam und die, die es sozusagen gewagt haben, selbstständig zu leben, zu arbeiten, ja, so zu leben, wie Frauen heute im Prinzip leben. Und wir hatten in Deutschland, also ich muss dazu sagen, in der Bundesrepublik Deutschland, ne, in der DDR war es natürlich deutlich anders, hatten wir einen Großteil von sehr konservativen Leuten mit sehr konservativen Ansichten. Und dann eben diese neue Generation, die jungen Leute, die eben viel, viel freier leben wollten.
Ja, und Sie haben diese Zeit ja auch sehr, sehr detailreich eingefangen in Ihrem Buch. Von Musik über Alltagsprodukte und Mode bis hin zu gesellschaftspolitischen und auch juristischen Fragen. Es geht ja zum Beispiel auch um den Aspekt der Vergewaltigung in der Ehe, was damals noch nicht mal strafbar war. Wie haben Sie für Ihren Roman recherchiert?
Also ich habe viele Stunden im Archiv der Emma verbracht. Das ist wirklich ein ganz, ganz hervorragendes Archiv und natürlich gerade für die Thematik der Emanzipation logischerweise total geeignet. Dann muss ich auch sagen, dass es vom WDR wunderbare Beiträge gibt über die Zeit, wo man sich richtig so einleben konnte. Ich habe teilweise jeden Abend, habe ich mir alte Werbespots angeguckt, alte Shows von damals angeguckt, alte Nachrichtensendungen angeguckt, um auch dieses Gefühl wiederzukriegen, wie es in den 70er Jahren war. Das war ja nun die Zeit meiner frühen Kindheit, die Zeit, in der meine Mutter praktisch so alt war wie ich heute. Und insofern gab es auch viele Erinnerungen, die jetzt wieder wach wurden und natürlich auch immer noch viele Zeitzeugen, die ich befragen konnte.
Sie schildern in Ihrem Buch ja den Sexismus der 70er und die Diskriminierung, gegen die sich Frauen damals oft nicht einmal wehren konnten oder durften. Wie oft hätten Sie während des Schreibens vor Wut gern in Ihre Computertastatur gebissen?
Ja, tatsächlich wirklich oft. Da ist mir zum Beispiel auch in Erinnerung geblieben, ein Werbespot, den ich bei der Recherche gesehen habe, es war ein Werbespot von Opel. Da fährt ein Paar, fährt ganz gemütlich über die Straße und der Mann, der natürlich am Steuer sitzt, fasst dann einfach so aus einer Laune heraus der Frau an die Brust. Und die kichert so ein bisschen und geht dann so darüber hinweg und dann fahren sie so weiter. Und ich fand das so unglaublich. Und auch in Fernsehshows und Filmen, wie der Chef der Sekretärin auf dem Popo klatscht, das war alles völlig normal. Da hat auch keiner sich drum geschert. Man hatte den Eindruck, auch die Frauen haben sich nicht drum geschert, was ich natürlich nicht glaube. Ich glaube, man hat damals einfach auch ganz viel, ja, einfach hingenommen, weil man nicht wusste, wie man sich wehren konnte. Nein, das hat mich schon sehr wütend gemacht zum Teil.
Eine prominente Rolle in Ihrem Roman spielt auch der Ort des Geschehens, nämlich Köln. Sollte Ihr Buch auch eine Liebeserklärung an die Stadt sein, in der Sie leben?
Naja, vielleicht ein bisschen schon. Es lag natürlich auch daran, weil Rita Mayburg in Wesseling gelebt hat, in Bonn ihren Flugschein gemacht hat und damals auch ihren Anwalt in Köln tatsächlich hatte. Insofern wäre es jetzt Quatsch gewesen, den Roman nach Hamburg zu verschieben. Aber ja, ich lebe jetzt seit vielen, vielen Jahren in Köln, liebe diese Stadt und denke, sie wird häufig unterschätzt, manchmal vielleicht auch überschätzt, aber sie hat so viel Liebenswertes und ist so lebenswert, dass es völlig naheliegend war, sie in meinem Roman zu beschreiben.
Sie schreiben ja nicht nur Romane, sondern auch Drehbücher. Würde Sie es reizen, die Geschichte von Rita Mayburg auch in Filmform zu erzählen?
Ja, das würde mich schon reizen. Tatsächlich gibt es auch schon ein paar Anfragen für Verfilmungen. Man muss dazu aber fairerweise sagen, dass es nicht immer unbedingt gerne gesehen wird von den Produzenten, wenn die Romanautoren auch ihre eigenen Drehbücher schreiben. Weil einfach für ein Drehbuch unheimlich viel vom Roman beschnitten werden muss. Mein erster Roman Schattenfreundin ist verfilmt worden. Da habe ich das Drehbuch nicht geschrieben, das hat eine Kollegin gemacht. Und obwohl mir der Film sehr gut gefallen hat, war er doch deutlich anders als das Buch. Und da muss man sich natürlich auch als Romanautor fragen, kann man das dann? Will man sich davon verabschieden? Wenn der Produzent jetzt zum Beispiel möchte, dass die und die Figur völlig rausgeschrieben wird, ja, kann man das dann oder endet das nachher nur in Streit und Tränen und ich weiß nicht was, ne? Das muss man sich gut überlegen.
Aber es ist ja schön, dass es Interesse gibt daran, das Buch zu verfilmen.
Ja, das ist total schön. Also das finde ich super. Ich hoffe, dass es klappt. Ich finde auch wirklich, dass es sich zum Verfilmen sehr gut eignet. Klar, sage ich natürlich zum einen, weil ich es geschrieben habe. Nee, aber zum anderen, weil es eben auch dieses Porträt dieser Zeit ist. Und weil viele eben die 70er Jahre erlebt haben, daran aufgewachsen sind. Das war die Zeit ihrer Jugend. Und insofern fände ich es toll, wenn es verfilmt werden würde.
Ja, und das ist ja auch eine verrückte Geschichte, ne? Ich hatte vorher auch noch nie was von Rita Mayburg gehört.
Keiner, das ist es ja. Keiner.
Das müssen wir ändern.
Ja.
Ja, auf Lesereise werden Sie mit dem Buch wohl aus bekannten Gründen leider erstmal nicht gehen können. Aber wie geht es denn jetzt bei Ihnen weiter? Haben Sie inzwischen schon das nächste Buchprojekt angefangen?
Ja, tatsächlich. Ich arbeite jetzt an einem Buchprojekt, was in den 80er Jahren spielen wird. So ein bisschen eben das, ja, die Gesellschaft der 80er Jahre beschreiben soll. Daran arbeite ich jetzt. Gut, ich schreibe ja auch noch Krimis, das mache ich auch noch. Also insofern kann ich jetzt leider nicht sagen, dass ich den Lockdown nutzen kann, um Italienisch und Französisch zu lernen oder sowas, sondern tatsächlich jetzt weiterschreiben muss und will und es auch sehr gerne mache.
Also Sie entwickeln sich auch, jetzt merke ich, so ein bisschen zur Historikerin, oder? Parallel zum Romaneschreiben, die Zeitporträts, die dann immer dabei mit entstehen.
Da war es aber schon sehr wichtig. Mich hat eine Historikerin beraten bei Freiflug. Und das muss ich schon sagen, das war wirklich sehr wichtig. Die hat sich das alles angeguckt und hat da sehr wertvolle Tipps gegeben. Das brauchte ich jetzt für die 70er Jahre wirklich sehr. Ich muss mal gucken, wie es bei den 80ern ist. Da sind meine Erinnerungen natürlich auch noch deutlich frischer. Aber es kann nicht schaden, wenn man einen Fachmann da auch mal drauf gucken lässt. Oder eine Fachfrau in diesem Fall.
Das war Christine Drews über den Traum vom Fliegen und über ihren Roman Freiflug, neu erschienen bei Dumont.
Und das war es schon wieder für heute. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder große Ideen haben, von denen wir wissen sollten, dann schreiben Sie uns doch an podcast@dumont.de.
Machen Sie es gut.
Bis zum nächsten Mal.
Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.